Verehrte Hörerinnen und Hörer, Ihnen noch reichen Segen für dieses neue Jahr und alles Gute. Ich möchte mit Ihnen heute über das Forum Internum in der geistlichen Begleitung sprechen, eine Einrichtung, die vielleicht vom Begriff her nicht jedem vertraut ist. Forum Externum und Internum ist eine Unterscheidung, die sich insofern Ihnen vielleicht als bekannt erweist, als Sie von dem Beichtgeheimnis sprechen, dass nämlich der Priester von dem, was er in der Beichte hört, nichts weiter sagen kann. Etwas Ähnliches wird auch gehandhabt in der geistlichen Begleitung oder in der geistlichen Ausbildung im Priesterseminar. Von beidem sagen wir, dass auch diese in einem Forum Internum stattfinden. Was meint aber genau Forum Internum und wie ist es rechtlich gedeckt? Die Einrichtung eines Forum Internum in der geistlichen Begleitung, wie es heute meist vorausgesetzt wird, ist eher jüngeren Datums. Etwas, von dem wir sagen können, dass es fast nicht länger existiert als 40 Jahre. Romano Guardini erzählt aus seiner Ausbildungszeit im Priesterseminar von Mainz folgende Begebenheit. Ein Erlebnis bleibt mir unauslöschlich in Erinnerung. Aus meiner ganzen Entwicklung, besonders aus den Tübinger Erfahrungen heraus, hatte ich allerlei Kritik geübt, also an der Priesterausbildung. Davon war sicher vieles unnötig und manches ungerecht. Aber schließlich steht die Weisheit ja nicht am Anfang, sondern am Ende. Doch hatte ich diese Kritik nur einem Studiengenossen gegenüber ausgesprochen, zu dem ich Vertrauen hatte. Und nun musste ich erleben, dass er das, was ich ihm gesagt hatte, dem Spiritual unterbreitete. Also eigentlich einem, von dem wir sagen, heute wenigstens, er würde im Forum Internum arbeiten, dass er also nichts aus den Gesprächen weitergibt. Aber dieser unterbreitete diese Sache an den Regens. Und eines Tages wurde ich von letzterem zur Verantwortung gezogen und um ein Haar von den Weihen ausgeschlossen. Der mich anzeigte, hat es nicht getan, um mir zu schaden, noch viel weniger, um sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern weil er sich dazu verpflichtet glaubte und sicher mit innerem Widerstreben. Aber das Ganze beweist eine solche Nichtachtung des Vertrauens und der Freundschaft, einen solchen Mangel an aufrechtem, offenem, geraden Wesen, dass ich noch jetzt nach 35 Jahren nicht darüber hinwegkomme. Es war aber kein vereinzelter Fall, sondern symptomatisch für den Geist und die Methode der ganzen Erziehung. Was mich angeht, so habe ich daraus manches gelernt, hätte aber auch jedes Vertrauen verlieren und aus meinem Beruf herausgeworfen werden können. Soweit Romano Guardini in seiner autobiografischen Darlegung. Er scheint bei diesem Vorfall mehr davon enttäuscht gewesen zu sein, dass Vertrauen missbraucht wurde, als dass der Spiritual das Forum Internum verletzt hat. Oder handelt es sich hier um eine Angelegenheit, die rein im Forum Externum verbleibt, also um eine Sache, über die man ganz normal sprechen kann? Eine solche Fragestellung ist nicht selten in den alltäglichen Belangen einer geistlichen Begleitung. Und deshalb wird es gut sein, hier einmal genauer die kirchenrechtlichen, geistlichen und praktischen Aspekte eigens zu bedenken. Als in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanum die Praxis der häufigen Andachtsbeichte im Sinne einer geistlichen Übung zur Vorbereitung auf einen würdigen Kommunionempfang und einer Stärkung im geistlichen Leben abnahm und um 1970 die Meditationsbewegung ein neues geistliches Interesse erkennen ließ, wurde deutlich, dass es nur wenige geistliche Führer und Meister gab. In dieser Zeit kam es nun zu einer Hochschätzung, bewussten Hinwendung zur geistlichen Begleitung. In weniger als 10 Jahren waren die verschiedenen Formen geistlicher Begleitung fest in das Programm aufgenommen. Wir haben schon in einer Sendung darüber gesprochen. Nun aber unsere Frage. Wer hat die neuen geistlichen Begleiter ausgebildet? Woher haben diese ihre geistliche Kompetenz? Ist man sich wirklich so sicher, dass die Art und Weise, wie heute geistliche Begleitung ausgeübt wird, überhaupt mit ihrem eigentlichen und inneren Wesen übereinstimmt. Diese und ähnliche Fragen lassen nach einer genauen Bestimmung der Begleitung und des für sie beanspruchten Forum Internum fragen. Also, man geht heute davon aus, dass auch über eine geistliche Begleitung und ihre Gespräche nicht nach draußen hin etwas weitergetragen werden kann. Also, dass geistliche Begleitung fast ähnlich gehandhabt wird wie das Beichtgeheimnis. Aber was ist überhaupt die rechtliche Basis für dieses Forum Internum in der geistlichen Begleitung? Wo wurde sie definiert und mit welchen kirchenrechtlichen Aussagen sanktioniert? Das Forum Internum dürfte wohl kaum auf die gleiche Weise zu handhaben sein wie das Beichtgeheimnis, wo es ja kirchliche Strafen auch für gibt. Doch wo besteht die Grenzlinie zwischen beiden Bereichen? Darf man beispielsweise eine Auskunft erbitten, wer der geistliche Begleiter eines anderen sei? Oder ist das schon Forum Internum? Schließlich gilt speziell die Anfrage an den Begleiter, woraufhin er den anderen befragen darf, ohne dass der Bereich des Forum Externum verlassen wird. Also darf ein geistlicher Begleiter den anderen alles fragen, weil es ja theoretisch im Forum Internum stattfindet. Schon in diesen Fragen zeigt sich andeutungsweise, dass das Thema des Umgangs mit dem Forum Internum nicht ohne Brisanz ist. Vieles in der konkreten Ausübung und Handhabung der geistlichen Begleitung bleibt hier ungeklärt und sucht nach einer genaueren rechtlichen und geistlichen Erkundung. Zudem ist die Thematik, die wir uns vorgenommen haben, so umfangreich und verlangt feine Differenzierungen, dass es nicht leicht ist, grundsätzlich hierüber zu sprechen, erst recht in der kurzen Zeit. Dennoch wollen wir es versuchen. Um sich dem Fragebereich zu nähern, bietet es sich an, zunächst einen kleinen geschichtlichen Überblick zum Werdegang des Forum Internum zu geben. Also wie kam es überhaupt dazu, dass man sagt, in einem geistlichen Gespräch ist manches so, dass man es nicht weitertragen kann. Also erstes Kapitel, die kirchenrechtliche Bestimmung des Forum Internum. Die Leitungsgewalt wird in der römisch-katholischen Kirche nach einem äußeren und inneren Bereich unterschieden. Nach dem neuen Kirchenrecht haben die Gläubigen ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten gegebenenfalls nur im Forum Internum entschieden werden, wenn beispielsweise ihr guter Ruf gefährdet ist. Hier wäre zum Beispiel an Ehefragen zu denken. Doch gilt eine im Forum Internum getroffene Entscheidung zugleich für den ganzen äußeren Rechtsbereich, also für das Forum Externum. Zunächst etwas zum Begriff Forum. Der Ausdruck Forum kommt aus der römischen Rechtssprache, in der er Markt, Gerichtsort, auch gerichtliche Kompetenz bedeutet. Aber hinter diesem Wort steht eine längere Rechtsgeschichte. Die eigentliche Bedeutung des Formbegriffs für das kirchliche Leben findet sich zu Beginn des 13. Jahrhunderts ausformuliert. Anfänglich meint man Forum als durch Fori umzäunten Platz. Das Neutrum Forum ist das Kollektiv zum Maskulinum Forus, Umplankung, umfriedeter Raum zu Planke. Ein derart umzäunter Bezirk hatte in der Antike eine große Bedeutung. Befanden sich doch in ihm sakrale Orte, welche durch eine Abgrenzung, durch einen Zaun, unter einen bergenden Schutzraum gestellt wurden. In der Bedeutung vom Platz ist ausschließlich der Locus Publicus gemeint, der öffentliche Ort, der im Besitz der Gemeinde stand und der Versammlung wie auch dem Gericht diente. Sie kennen zum Beispiel das Forum Romanum. Für den Römer gilt das Forum Romanum als der Stadtplatz schlechthin. Weil auf dem Forum das Gericht tagte und es zunehmend quasi zu einer sprachlichen Identifizierung dieser Institution mit diesem Platz kam, wurden schließlich die Gerichte selbst als Forum bezeichnet. Aus dem Gemeindeplatz als Gerichtsstätte wurde also das Gericht als solches. Das Forum bildet nun für die Bürgerschaft den Mittelpunkt ihres Rechtslebens, auf den hin seine Angehörigen durch ihre Geburt bezogen werden. Es gibt also eine Zuständigkeit eines bestimmten Forums auf den jeweiligen Wohnsitz und die Standeszugehörigkeit. Dabei können mehrere Gerichte durchaus in Konkurrenz treten, je nach ihrer Zuständigkeit. Gegenüber der teils willkürlichen weltlichen Rechtsprechung griff man im Mittelalter gerne auf die kirchliche Gerichtsbarkeit zurück. Zudem wurde diese von einem größeren Vertrauen des Volkes getragen. Diese konnte sich gegenüber der mangelhaften weltlichen Rechtsprechung trotz staatlicher Widerstände immer mehr durchsetzen, sodass der kanonische Prozess schließlich Aufnahme in das allgemeine Recht fand. So musste die Kirche angesichts vieler Sachgebiete ein eigenes materielles Recht entwickeln, griff aber dabei auch nicht selten auf weltliche Gesetze zurück. Anfänglich gab es in der kirchlichen Rechtsprechung keine Unterscheidung von Forum externum und Forum internum. Diese Unterscheidung entwickelt sich erst nach dem 7. Jahrhundert. Und schon im 12. Jahrhundert ist nun diese Unterscheidung im kirchlichen Recht Allgemeingut. Um 1500 ist dann die Unterscheidung allgemein geläufig. Indem der Forumbegriff aus seinen einst sakralen Zusammenhängen Eingang in das Rechtsleben fand, wird er im kirchlichen Gebrauch an seinen ursprünglichen Ort zurückgeführt, da er nun Sachverhalte in der innersten Sphäre des geistlichen Rechtes ausdrückt, nämlich im Begriffspaar Forum externum und Forum internum. Im Ehesakrament kann der Forumbegriff gnadenwirkendes Zeichen und zugleich juridisches Handeln besagen, also etwas rein Innerliches, aber eben auch mit äußeren Folgen. Ähnlich im Bußverfahren, das ursprünglich öffentlichen Charakter hatte, aber zunehmend privat, also im Gegenüber von Pönitent und Beichtvater, sich vollzog. Bis zum Konzil von Trient war es allgemeiner Brauch, dass eine Ordensfrau oder ein Ordensmann, also ein Religioser, nur bei seinem Oberen beichten konnte. Es war das Forum internum sacramentale. Aber Papst Clemens VIII. Verbot ausdrücklich den Oberen, 1624, die Beichte ihrer Untergebenen zu hören, sodass es nun mehrere Beichtväter in einer Kommunität geben konnte. Im Kirchenrecht von 1917 sieht es grundsätzlich nicht vor, dass die Oberen die Beichte ihrer Untergebenen anhören dürfen. Es gibt also eine Unterscheidung, Forum externum und internum. Aber diese Unterscheidung ist letztlich äußerlich, denn im Glaubensleben ist immer beides letztlich eins. Denn im Leben des Glaubens gibt es nie eine rein private Sphäre. Und alles, was in der Kirche öffentlich ist, hat immer tiefste Auswirkungen bis in das persönliche Innenleben hinein. So kann man sagen, gibt es beide Wirkbereiche, aber sie gehören letztlich der einen Kirche an. Dennoch ist die Unterscheidung zwischen Forum internum und externum sehr entscheidend geworden, weil sie gerade das seelsorgliche Wirken der Kirche differenziert. Beim Bischof kommen Forum externum und internum zusammen. Er muss als Bischof auch vieles über Innerliche befinden, bis hin ins Eherecht, Bußverfahren oder dann auch die geistliche Ausbildung seiner Seminaristen. Da befindet er im Forum externum etwas über das Forum internum, zum Beispiel, ob einer berufen ist. Hierzu gibt es in der Anmerkung 89 des Priesterdekrets eine sehr erhellende Ausführung von Papst Paul VI. Es heißt hier, Gottes Stimme drückt sich, wenn sie den Menschen ruft, auf zwei verschiedene Weisen aus, die wunderbar sind und zusammenklingen. Die eine ist innerlich. Es ist die der Gnade des Heiligen Geistes, einer unaussprechlichen inneren Verzauberung, die die lautlose und doch so machtvolle Stimme des Herrn in der unergründlich menschlichen Seele bewirkt. Die andere ist äußerlich, menschlich, mit den Sinnen wahrnehmbar, sozialer und rechtlicher Natur, konkret. Es ist die Stimme des bevollmächtigten Dieners des Wortes Gottes, des Apostels, der Hierarchie. Hier unterscheidet also Papst Paul VI. Zwischen einer inneren Stimme, dass der Einzelne sich berufen fühlt, das ist Forum Internum, aber auch einer äußeren Rechtsbarkeit. Der Bischof muss befinden, ob der Einzelne nun geweiht wird. Aber beides kommt zusammen und muss zusammenkommen. Nur dann wäre eigentlich in rechter Weise eine Entscheidung zum Priestertum berufen. So ist hier mit diesem Zitat von Paul VI. Eine wichtige Unterscheidung getroffen, da eigens betont wird, dass die ordentliche Weise der Berufung durch die Stimme der Hierarchie, also speziell durch den Bischof, ergeht. Dem Bischof kommt es zu, eine ordentliche Berufung auszusprechen, indem er sagt, den weihe ich, welche doch beispielsweise von den Rektoren und Regenten nochmals zu prüfen ist. Und beides muss also zusammenkommen, dass der Einzelne sich bereit erklärt, aber dass auch der Bischof zu dieser Stimme äußerlich im Forum Externum befindet, dass er auch geweiht werden kann. An diesem kleinen Beispiel zeigt sich, dass es in der Kirche letztlich keinen rein privaten Bereich gibt, sondern alles ist von öffentlicher Relevanz. So kann es auch beim Forum Internum Externum nicht um zwei additive Größen gehen, sondern um den einen Vollzug des einen kirchlichen Lebens und seiner rechtlichen Gewalten. Aber, so dürfen wir hinzufügen, gerade mit diesem doppelten Forumbegriff ist etwas geschaffen, das dem ganzen Menschen gerecht wird. Denn er ist immer innerlich und äußerlich in seinen Belangen und all das, was er letztlich entscheidet, wird immer sich auf beiden Ebenen befinden. So viel wenigstens ganz kurz und ganz grob etwas zur Geschichte und zur kirchenrechtlichen Verortung des Forum Internum. Nun aber zu unserem Thema in einem zweiten Abschnitt, nämlich die Kontexte geistlicher Begleitung und des Forum Internum. Also, wir haben schon gesagt, dass man heute normalerweise davon ausgeht, dass geistliche Begleitung Forum Internum ist, also dass es nichts davon nach außen getragen werden darf. Aber stimmt das? Und nun wird es meines Erachtens doch ein wenig problematisch, weil man das rechtlich definieren kann, aber in der Handhabung ist es gar nicht so leicht, in den verschiedenen Ebenen und Bereichen zu unterscheiden. Zunächst zur Definition von geistlicher Begleitung. Früher sprach man von Seelenführung, heute von geistlicher Begleitung, auch ein Begriff, der meines Erachtens höchstens 30, 40 Jahre alt ist. Man sprach vielleicht von geistlicher Führung. Aber der Begriff geistlicher Begleitung, wir haben schon einmal eine Sendung darüber gemacht, stammt aus dem evangelischen Bereich, wo er speziell den Dienst des Zuhörens und Begleitens am Sterbebett bezeichnet. Allgemein lässt sich folgende Begriffsbestimmung geben. Unter geistlicher Begleitung ist jene Gesprächssituation mit einem anderen Glaubenden zu verstehen, der wegen seiner persönlichen Qualitäten im Leben und Glauben besonders geschätzt wird. Man möchte mit ihm teilen, was man mit anderen so nicht teilen kann. Es handelt sich um eine sehr tiefe Beziehung, die weder dauerhaft noch ausschließlich sein muss und die je nach Umständen sich wandeln kann. Gespräche in der geistlichen Begleitung sind unterschiedlich häufig, je nach Alter und Bedarf. Nicht die Quantität, sondern die Qualität der geistlichen Begleitung ist entscheidend. Von der geistlichen Begleitung ist noch einmal zu unterscheiden die geistliche Pädagogik, die geistliche Ausbildung. Zum Beispiel ein Novizenmeister, ein Exerzitienmeister oder ein Spiritual haben die Aufgabe, andere auf dem geistlichen Weg zu führen. Auch diese Ausbildung erfolgt im Forum Internum. So nennt man den Spiritualdirektor Vitae Spiritualis, also der, der das geistliche Leben in einem Priesterseminar organisiert. Und er steht mit Rat und Hilfe zur Verfügung, gibt Impulse, aber letztlich vollzieht sich sein ganzer Bereich im Forum Internum. Und dennoch lebt er auch mit den Studenten im Forum Externum. Was darf er davon sagen? Und wo kommt er mit seinen Beobachtungen, Erfahrungen oder sonst wie schon unmittelbar ins Internum? Oder muss er in allem, äußerlich wie innerlich, schweigen? Ein zweites Problemfeld, die Abgrenzung der geistlichen Begleitung gegenüber anderen Feldern des Gesprächs, auch des geistlichen Gesprächs. Man könnte sagen, die geistliche Begleitung spielt sich in 6 Kontexten ab. Das eine ist das Therapiegespräch. Es ist konfliktorientiert. Also einer muss eine psychologische Therapie aufgreifen und sich beraten lassen in einem seelischen Konflikt. Ein zweites ist ein Supervisionsgespräch, das Arbeitsfeld orientiert. Also einer geht zum Supervisor und berät mit ihm das, was er als Pfarrer oder als Kaplan in der Gemeinde momentan an Erfahrungen einbringt. Dabei wird er immer auch schon vieles von seiner eigenen Person mit ins Gespräch bringen. Ein drittes ist das Beratungsgespräch. Einer kommt zu einem Priester und will einfach in einer konkreten Lebensfrage einen Rat, ohne dass da gleich schon ein zweites und drittes Gespräch draus sich ergibt. Ein viertes ist das Beichtgespräch. Da kommt einer zur Beichte, er will aber keine geistliche Begleitung, sondern er will die Lossprechung und die Versöhnung mit Gott. Fünftens das Exerzitiengespräch. Ich habe einen Exerzitienmeister, der mich weist in die geistlichen Übungen und mit dem ich vielleicht für ein paar Tage mein geistliches Leben bespreche, aber der ist auch noch lange darüber nicht mein geistlicher Begleiter. Und sechstens und letztens dann dieses Begleitungsgespräch, von dem wir in unseren Ausführungen ausgehen. So sehen Sie, dass also die geistliche Begleitung in verschiedenen Kontexten sich abspielt und in verschiedenen Bezügen zu anderen Arten des Gespräches. Eines möchte ich kurz aufgreifen, weil es besonders wichtig für unsere Fragestellung ist, nämlich die Beichte. Der geistliche Begleiter muss nicht identisch mit dem Beichtvater sein. Geht einer regelmäßig zu einem Beichtvater, berechtigt dies noch nicht, hierbei gleich von einer Seelenführung und geistlichen Begleitung im eigentlichen Sinn zu sprechen. Geistliche Begleitung geht schon deshalb nicht in eins mit der Beichte, weil sie Themen und Bereiche umfasst, die jenseits der Frage von Schuld und Sünde zu suchen sind. Auch kann nicht jede Beichte schon eine Seelenführung sein, zählt sie doch eigentlich nur auf eine Lossprechung. Beichte wie geistliche Begleitung unterscheiden sich beide noch einmal von der Psychotherapie dadurch, dass sie sich gerade nicht auf die Frage nach krankhaften Verformen etc. beschränken. Es kann nun sein, dass ein Spiritual, zum Beispiel im Priesterseminar, sowohl der geistliche Begleiter wie auch der Beichtvater ist. Oder dass zugleich mein Beichtvater auch mein Begleiter ist, obwohl beides nicht nötig ist. Und dies heißt auch nicht, dass er beide Foren miteinander vermischen darf. Vielmehr gilt jedes für sich, sodass der geistliche Begleiter kein Thema aus der Beichte in einem Begleitungsgespräch aufgreifen soll, wie auch umgekehrt. Was mir sehr wichtig erscheint, auch darf der Beichtvater nicht ein Thema aufgreifen aus der letzten Beichte. Beichte steht immer für sich und allein und kann nicht aus anderen Gesprächen Bezüge nehmen. Gerade eine solche Unterscheidung zwischen Beichte und Begleitung, dass jedes Gespräch für sich steht, macht gerade auch ein Zusammenleben mit den jeweiligen Begleiteten oder Penitenten nicht einfach. Aber grundsätzlich sind mehrere Foren immer hier auseinanderzuhalten und zu schützen. Ein weiteres Problemfeld ist nämlich das, wo wir sagen können, wann ist überhaupt eine geistliche Begleitung sinnvoll und wie weit muss sich der Begleitete öffnen? Vieles in der geistlichen Begleitung ist zunächst Orientierung. Man geht zu einem geistlichen Meister und will dort einfach eine Hilfe haben, sozusagen eine geistliche Lebenskunde. Man testet und sucht ab, ob der geistliche Begleiter kompetent ist, ob man auf der gleichen Welle läuft und ob man schließlich auch den hinreichend ersehnten Rat empfängt. So bleibt vieles in der geistlichen Begleitung zunächst in der Testphase. Aber auch hier gilt schon das Forum Internum. Also Forum Internum der Begleitung setzt nie erst ab einem bestimmten Punkt an, sondern gilt immer von dem ersten Punkt, auch schon beim Orientierungsgespräch. Das Zweite, was für die geistliche Begleitung wichtig ist, nämlich die Rückfrage an den geistlichen Begleiter. Nämlich auch er muss vorsichtig sein, nicht weil er schon der geistliche Begleiter ist, kann er den anderen alles erfragen. Und auch weil er der geistliche Begleiter ist, hat er noch nicht das Recht, alles und die absolute Vollkommenheit und Offenheit vom anderen zu erwarten. Wie weit darf er sich orientieren? Wie weit darf er den anderen ausfragen? Wo beginnt auch innerhalb des Forum Internum das Recht auf Intimsphäre, sogar gegenüber dem geistlichen Begleiter? All das möchte ich nun in einem dritten Abschnitt mit Ihnen bedenken, nämlich die geistliche Begleitung und das Beichtgeheimnis. Wir werden darüber in der Pause eigens zu denken haben, nämlich was ist eigentlich der Unterschied des Forum Internum in der geistlichen Begleitung und das Forum Internum in der Beichte? Auf jeden Fall ist es in der Beichte rechtlich geschützt, sogar mit Strafen belegt. Aber wie verhält es sich mit dem Forum Internum in der geistlichen Begleitung und mit der dorthin geübten Schweigepflicht, die der Begleiter auszuüben hat? Darüber werden wir, nachdem die Musik erklungen ist, noch ausführlich drüber nachdenken müssen.
Sie haben Radio Horeb eingeschaltet und hören unsere Sendereihe Spiritualität. Heute geht es um das Thema die Bedeutung des Forum Internum in der geistlichen Begleitung. In dieser Sendung hilft uns Pater Professor Dr. Michael Schneider, Jesuit aus Frankfurt am Main, den Unterschied zwischen Beichte und geistlicher Begleitung zu verstehen und die Besonderheiten einer langfristigen geistlichen Begleitung zu erkennen.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben gesehen, dass die geistliche Begleitung im Forum Internum stattfindet, aber in vielen Kontexten sich befindet und einer dieser Kontexte ist auch die Beichte. Zunächst müssen wir grundsätzlich sagen, dass Beichte und geistliche Begleitung eng zusammengehören und insofern beide in gleicher Weise etwas mit dem Forum Internum zu tun haben. Denn eine Beichte ist ja nicht ein äußeres Unternehmen, sondern eine Beichte ist letztlich die Eröffnung des Persönlichsten eines Menschen. Was einer in der Beichte sagt, wird vielleicht so persönlich sein, dass er vielleicht noch nicht einmal mit einem Ehepartner darüber sprechen würde. All dies gibt dem geistlichen Vater eine große Verantwortung. Im Laufe der Glaubensgeschichte ist aus dem geistlichen Vater in der Beichte zunehmend ein unpersönlicher Richter geworden. Also, dass sozusagen der Priester nur das Sakrament äußerlich verwaltet. Aber eine Beichte wird nur fruchtbringend sein, wenn letztlich der Priester zu einem Freund des Gläubigen wird. Kommt es in der Beichte auch wirklich zu einer unmittelbaren Begegnung im Glauben und Freundschaft, weiten Sinn, nämlich, dass der Beichtvater dem Pönitenten zugetan ist und nicht nur seine Pflicht und Schuldigkeit tut. Gerade diese freundschaftliche Atmosphäre wird eine innere Beziehung ermöglichen, so dass es dem Pönitenten leichter wird, das in der Beichte zu formulieren, was ihm auf dem Herzen liegt. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Zum einen geht es nur darum, dass der Beichtvater letztlich in der Beichte das tut, was seine Pflicht und Schuldigkeit ist. Und umgekehrt wird genau das zu wenig sein. Gerade die Klage über die Alltagsbeichte geht gewöhnlich darüber, dass das Bekenntnis nicht die wirkliche Schuld anzusprechen vermag, weil der Beichtvater über sie hinwegredet und zudem ohnehin selbst nach so vielen Beichten kaum etwas im eigenen Leben und Glauben besser wird. Also, man geht immer wieder zur Beichte, man hat dann auch das getan, was nötig ist, aber es nützt nichts. Gerade hier bedarf es einer neuen Annäherung von Beichte und geistlicher Begleitung. Obwohl es bei beiden um recht unterschiedliche Zielsetzungen geht, können sie sich gegenseitig befruchten. Der Beichtvater wird dem Pönitenten helfen, wenn er ihm in heilender Weise entgegenkommt und zu einem echten Bekenntnis verhilft. Dabei einschränkend wieder gesagt, dass nicht jede Beichte dem Anspruch einer Seelenführung nachkommen kann. Beides gilt also. Eine geistliche Begleitung kann niemals in der sakramentalen Beichte aufgehen, da sie viele Themen und Fragen umfasst, die über die Bewältigung von Sünde und Schuld hinausgehen. Umgekehrt kann die Beichte nicht in der geistlichen Begleitung aufgehen, weil es sich in ihr letztlich um einen sakramentalen Vorgang handelt. Trotz allem, die Kompetenz im Dienst als Beichtvater bleibt ein Charisma, wie auch die geistliche Begleitung selber ein Charisma ist. Und insofern gehören beide doch sehr eng beieinander. Statt einer schnell erledigten Beichte wird es gerade dem Beichtvater angelegen sein, dass er auch als geistliche Begleitung sein Amt durchführt, um dem Einzelnen auf seinem Weg weiterzuhelfen. Wir nennen das meist den Zuspruch. So viel zu der äußeren Weise des Zueinanders von Beichte und geistlicher Begleitung. Nun ein Schritt weiter, nämlich wie aufrichtig muss eigentlich der Pönitent in der Beichte sein? Und was ist das Maß dieser Aufrichtigkeit? Wir haben schon gesehen, die Beichte vollzieht sich im Forum Internum und der Priester hat die Schweigepflicht. Aber wie weit muss eigentlich der Pönitent sich öffnen? Heißt das, nur weil Forum Internum ist und Schweigepflicht, dass er alles sagen muss? Zunächst ein Katalog von 10 Geboten wird nicht reichen, um das in der Beichte zum Ausdruck zu bringen, was einem wirklich auf den Herzen liegt. Es gibt auch Schuldgefühle, Schulderfahrungen. Und heute sehen viele Menschen sich mehr als Opfer, denn als Täter des Bösen. Viele wissen auch gar nicht mehr, wie sie die jeweiligen Erfahrungen in ihrem Leben zu deuten haben. Eine pluralistische Gesellschaft normiert den anderen kaum. Auch im kirchlichen Leben gibt es eine ganze Pluralität von Wertvorstellungen, so dass der Pönitent manchmal ratlos ist, weil er nicht weiß, wie er genau sich und seine eigene Situation zu beurteilen hat. Auch hier ist es also durchaus möglich, dass einer in der Beichte sich zunächst einfach einer Überraschung darüber informiert, was nun rechtens ist und was er überhaupt zu beichten hat. Aber dennoch sagen wir, in der Beichte hat er die ganze Wahrheit zu beichten und letztlich alles zu beichten, denn nur dann ist die Beichte gültig. Aber was ist alles und was ist die ganze Wahrheit? Seit dem Konzil von Trient hieß es am Anfang jeder Messe: Ich bekenne Gott dem Allmächtigen vor Maria, dem Erzengel Michael, den Heiligen und vor dem Diener Gottes, dem Priester, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. Heute sieht das anders aus. Dort heißt es nach der Reform des Bußsakraments, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Dann sehen Sie schon, dass das Feld ganze Wahrheit und alles Beichten ziemlich ausgeweitet ist, nämlich nicht nur auf meine bösen Taten hin, sondern beispielsweise, dass ich Gutes unterlassen habe. Wenn man das zum Beispiel zum Maß auch für die eigene Beichte nimmt, nur einmal die Frage, dass ich Gutes unterlassen habe, dann hat man schon letztlich genug, um Anlass für eine Beichte zu finden. Aber gerade dieser Punkt, dass ich Gutes unterlassen habe, wird immer auch in der Beichte ein Gespräch letztlich notwendig sein lassen. Nämlich, dass der Einzelne fragt, wie das künftig nicht mehr möglich ist, dass er Gutes unterlässt und warum er das Gute letztlich unterlassen hat. Dass ich Gutes unterlassen hat, wird in der Apokalypse 2 noch weitergeführt, das aber habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe nicht mehr hast. Und dann sehen Sie, dass die Beichte nicht nur ein Abhaken von einzelnen Geboten ist, sondern Beichte ist letztlich immer auch eine Frage nach meiner ersten Liebe zu Gott. Und darin ist unsere Frage, die ganze Wahrheit zu beichten, doch sehr diffizil geworden. Weiter, wenn wir fragen, was ist die ganze Wahrheit und dass ich alles beichten muss, geht es letztlich auch immer um Lebenswahrhaftigkeit. Man kann schnell einen Katalog von Sünden in der Beichte abhaken, aber wenn ich gefragt werde, ist mein Leben wahrhaftig, wird das Ganze schon komplizierter. Es gibt Vorzeigesünden. Man beichtet Dinge, die so peripher sind, dass sie einem letztlich nicht wehtun. Zum Beispiel, dass ich im Gebet zerstreut bin. Das kann jeder sagen. Und so beichtet man Sünden, die einen gar nicht nervös und unruhig machen, die man sozusagen verliebt ist und die man sich warm hält, damit man nur ja etwas zu beichten hat. Oder eine Beichte kann auch zur frommen Lüge werden. Sobald man seine Sünden nach Maß und Zahl im Überblick präsentiert und meint, mit seinem Schicksal fertig zu sein. Also man macht es sozusagen wie beim Finanzamt. All das lässt letztlich eine Beichte zur Frage werden. Was muss ich beichten? Und was ist meine ganze Wahrheit? Und was habe ich davon alles zu beichten? Ja, wir können das Ganze noch einen Schritt weiterführen, nämlich jede Sünde ist letztlich eine Sünde gegen meine Berufung, das, was ich als meine Pflicht vor Gott ansehe. Und so ist jede Beichte letztlich auch immer ein Arbeiten an meiner Berufung. Sünde ist, dass ich schuldig werde gegen meiner unvertretbar persönlichen Berufung. In all dem sehen Sie, dass die Beichte doch heute unter einem großen Maß steht und dass die Beichte immer wieder auch nach einer geistlichen Begleitung formt, nämlich, dass der Beichtvater mehr ist als ein Richter, dass er nämlich unmittelbar auf den Pönitenten einzugehen hat. Deswegen muss er auch die nötigen Beichtzeiten einrichten, und zwar so, dass auch nötige Zeit zur Verfügung steht. Aber was ist nun das Forum Internum in dieser Beichte? Ich meine, das Forum Internum in der Beichte setzt vom Beichtvater voraus, dass er ein Seelenführer ist. Er muss wirklich ein Freund des Pönitenten sein. Er darf nicht über ihn zu Gericht sitzen, sondern er weiß sich verantwortlich für die Seele des anderen. Das ist letztlich seine tiefste Schweigepflicht, sein tiefstes Forum internum. Nämlich nicht, dass er nur nichts nach außen dringen lässt und nichts weiterredet, sondern er ist verantwortlich für den tiefsten und persönlichen Bereich seines Penitenten. So sollte der Beichtvater letztlich immer auch der enge Freund dessen sein, der sich ihm anvertraut. Und er sollte es nicht an der nötigen Liebe fehlen lassen. Und er muss sich verantwortlich wissen. Und der Gläubige soll empfinden, aus welch tiefem Verantwortungsbewusstsein diese Liebe des Priesters genährt ist. So können also geistliche Begleitung zwar voneinander getrennt sein, weil Begleitung ist noch nicht eine Beichte, wie auch umgekehrt, aber sie gehören doch im Forum internum aufs Engste zusammen. Das macht nun in der Praxis verschiedene Dinge notwendig, die wir noch kurz anzusprechen haben. Zunächst sollte man davon ausgehen, dass die Beichte kein Beichtgespräch ist. Dieser Begriff hat sich in der letzten Zeit immer wieder auch eingebürgert, dass man sagt, Beichtgespräch, ich gehe zu einem Priester und dann kann ich über mich und mein Leben sprechen. Aber, so müssten wir einwenden, keiner kann über seine Sünden mit einem anderen sprechen. Sünden kann man nur bekennen, bekennen vor Gott. Deswegen sollte man letztlich den Begriff Beichtgespräch aus dem Vokabular streichen. Dennoch gibt es so etwas wie eine Art Gespräch in der Beichte. Aber man sollte beides unterscheiden. Wenn man zum Beispiel eine Stunde mit einem über sich und sein Leben spricht, sollte am Ende dieses Gespräches doch der Einzelne ein direktes Bekenntnis formulieren. Und in diesem Bekenntnis das noch einmal sagen, was er unmittelbar als seine Schuld erfasst. Also, das heißt, man sollte auch innerhalb der Beichte eine sogenannte Begleitung und Beichte voneinander trennen, wenn nicht deutlich wird, dass es wirklich hier um eine Schuld, eine Sünde geht, die nun vor Gott zu bekennen ist. Ein zweites. Geistliche Begleitung und Beichte hängen eng zusammen, wie wir gesehen haben. Aber der Beichtvater muss der Situation der Buße und der Bußwilligkeit des Penitenten gerecht werden. Das ist gar nicht so leicht, denn man muss eine gleiche Welle finden. Ja, man muss auch menschlich miteinander zusammenkommen. Das heißt aber nicht, dass der Beichtvater einen Penitenten einfach an einen anderen Beichtvater verweist, sondern jede Beichte ist in sich geschlossen. Und wenn einer zur Beichte kommt, soll der Beichtvater dieses Vertrauen auch entgegennehmen. Er soll also einen Penitenten nicht an einen Therapeuten weiterverweisen oder sagen, das, was Sie da gerade sprechen, ist gar keine Sünde, haben Sie nicht eine anständige Sünde, oder ich brauche Ihnen nicht die Absolution geben, weil ich das, was Sie da beichten, gar nicht als Sünde ansehe. Ich halte so etwas für verheerend, weil der Einzelne ja doch gekommen ist, um gerade im Vertrauen sich dem Beichtvater zuzuwenden. Ist der Penitent drittens in strittige Situationen und Konflikte verwickelt, soll der Beichtvater diese nicht lösen wollen. Es reicht nicht, wenn in diese auch Außenstehende verwickelt sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Nämlich der Penitent wird immer Dinge auch sagen, wo es Konflikte gibt, auch mit anderen Personen. Aber der Beichtvater hat diese Konflikte nicht zu lösen. Das wäre eher notwendig in der geistlichen Begleitung anzusprechen. Sondern er hat sich nur auf das zu richten, was der Einzelne als seine Schuld und als seine Sünde beachtet. Deswegen soll er sich, der Beichtvater, auch hüten, über Außenstehende etwas zu sagen. Ein viertes ist wichtig im Forum internum einer Beichte, nämlich dass der Einzelne einen guten Zeitrhythmus wählt. Wenn einer nur alle ein, zwei Jahre zur Beichte geht, ist das Raster so groß und weitmaschig, dass er nur allgemeine Sünden bekennt, sodass der Beichtvater restlos überfordert ist, hier konkret auf eine Situation einzugehen. Deshalb, wenn man in der konkreten Beichte auch sich dem Beichtvater öffnen will, soll man auch häufig zu ihm gehen, um gerade auch konkret an seinem Alltag arbeiten zu können. Ein weiterer Punkt: Das Forum Internum in der geistlichen Begleitung ist immer von der Aufrichtigkeit zu bestimmen, dass der Einzelne nicht etwas bekennt, sondern sich bekennt. So braucht der Pönitent eine gewisse Aufrichtigkeit, um letztlich das Seinige sagen zu können. Es ist wesentlich, dass der Pönitent wirklich diesen Vorschuss an Vertrauen einbringt. Umgekehrt ist der Beichtvater auch durch dieses Vertrauen herausgefordert, denn keine Sünde fällt aus heiterem Himmel. Deshalb wird der Beichtvater immer auch rückfragen müssen und nach dem Lebenskontext von Schuld und Sünde sich erkundigen. Doch eine solche Beichte ist wirklich persönlicher Natur, sodass der Beichtvater sich immer auch fragen muss, wie weit er hier gehen darf, selbst innerhalb eines Forum Internum. Also wann beginnt auch wirklich das Recht des anderen auf Intimität, selbst in einer Beichte. Und schließlich, was zum Konflikt und zur Unterscheidung der Geister im Beichtvollzug notwendig ist, ist nämlich immer wieder die Frage nach der ersten Liebe. Sünde ist Ausfall von Liebe. Wer die erste Liebe nicht hat, beginnt zu unterlassen. Deshalb muss der geistliche Begleiter den Einzelnen immer wieder auch fragen nach seiner Berufung. Ein letzter Punkt, den wir noch ansprechen möchten, soll die Frage nach den möglichen Konfliktfeldern sein. Es gibt im Forum Internum der geistlichen Begleitung auch den Konflikt, dass der Einzelne die Begleitung wechseln möchte. Das ist durchaus möglich. Wir wissen ja, dass die Teresa von Avila zum Beispiel immer wieder auch ihren geistlichen Begleiter gewechselt hat. Man soll so oft wechseln, wie es einem weiterhilft. Aber das kann auch zu einer Beliebigkeit werden, dass, wenn ich vom Begleiter nicht das höre, was ich hören will, dass ich ihn dann einfach austausche. Das heißt, sollte einer einen anderen in die Begleitung aufnehmen, soll er sich zunächst erkundigen, wie es in dieser geistlichen Begleitung früher gewesen ist. Dann kann der Begleitete sich nicht zurückziehen und sagen, das ist Forum Internum, sondern der Begleiter wird überhaupt die neue Begleitung übernehmen können, wenn er überhaupt weiß, warum die geistliche Begleitung vorher nicht zum Zuge gekommen ist. Ein großes Konflikt und Problemfeld ist sodann, dass die Beichtväter und die geistlichen Ausbilder und geistlichen Begleiter auch in Dienstbesprechungen sitzen und daran teilnehmen. Grundsätzlich dürfen sie nur selten ein Urteil oder eine Meinung über einen anderen äußern, denn sonst besteht die Gefahr, dass sie aus dem Forum Internum etwas ins Forum Externum bringen. Sie müssen also wirklich die Schweigepflicht wahren. Das heißt aber nun nicht, dass sie immer den Mund halten und sozusagen wie ein Ölgötze rumsitzen, sondern aus dem Zusammenleben ist es durchaus möglich, dass sie das ein oder andere durchaus einbringen, ohne dass sie damit schon das Forum Internum und die Schweigepflicht verletzen. Das Austarieren zwischen Diskretion und durchaus möglicher Kritik ist gar nicht so leicht immer. Ein weiteres, was im Forum Internum der geistlichen Begleitung zum Konflikt werden kann, nämlich, dass der geistliche Begleiter nicht unnötige Fragen stellt. Es ist wirklich wesentlich, dass eine geistliche Begleitung im Forum Internum stattfindet und von dem Vertrauen, dass der Begleiter dem Begleiteten entgegenzubringen hat. Er muss ihn nicht aushorchen und letztlich nicht an die Wand stellen, was aber auch dann eine Pflicht des Begleiteten selber ist. Und ein letztes: Jede Beichte ist in sich geschützt. Deshalb kann man den Stoff einer Beichte nicht in die Begleitung, in das Begleitungsgespräch nehmen, wie man auch nicht von einer Beichte den Stoff in die andere Beichte hinübernehmen kann, sondern Beichte steht in sich und hat in sich ein absolutes Forum Internum und darf insofern nicht noch einmal verwendet werden. Verehrte Hörerinnen und Hörer, damit sind wir an das Ende unserer Ausführungen gekommen. Es ist ein schwieriges Feld, gerade auch in der Praxis, aber doch ein großer Segen auch, nämlich das Forum Internum als Schutz des Einzelnen und seiner persönlichen Sphäre vor Gott, sein Schutz im persönlichen Gegenüber und in der Verantwortung gegenüber Gott. Und so können wir zusammenfassend sagen, dass das Forum Internum letztlich immer nur dieses eine aussagt: Verantwortlich sind wir vor Gott. Und diese Verantwortung ist in allem zu schützen.